Hallo und herzlich willkommen zur 104. Folge von NSU Watch auf Klären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex und rechten Terror. Und auch herzlich willkommen zu Vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt. Das ist die Podcast-Serie, die wir gemeinsam mit dem VBRG machen und die ich gemeinsam mit Heike Kläffner moderiere. Hallo Heike.
Hallo Caro und hallo an alle, die uns wieder oder zum ersten Mal hören. Heute in der 51. Folge von Vor Ort geht es, das wird jetzt kaum jemanden überraschen, um die Auswirkungen der Landtagswahlergebnisse in Thüringen und Sachsen und auch in Brandenburg. Und es geht vor allen Dingen darum zu schauen, wie ist die Situation für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt? Was zeigt sich vor Ort? Wie groß ist das Ausmaß von Bedrohungen und Angriffen inzwischen? Und dazu hören wir ganz unterschiedliche Gesprächspartnerinnen. Caro, du hast mit Initiativen und Netzwerken aus Brandenburg, Thüringen und Sachsen gesprochen.
Ganz genau. Wir hören als erstes ein Gespräch mit Joe aus dem Palanca. Das Palanca wurde als Ort nach dem Mord an Amadeo Antonio in Eberswalde gegründet. Und ich habe zusammen mit Joe im Grunde auf die letzten Jahrzehnte auch geschaut und eben auf die aktuelle Situation. Ich habe mich auch mit Songkeng Tegufo unterhalten. Er ist Mitarbeiter in der Geschäftsstelle des Flüchtlingsrats Brandenburg und hat dort einen Schwerpunkt auf gesellschaftliche Teilhabe. Und auch er hat mit mir über die kommenden Landtagswahlen gesprochen, aber auch darüber, welche Gespräche jetzt notwendig sind und welche Bündnisse. Und aus Sachsen, da haben wir gesprochen mit Özcan Karadeniz, der bis 2024 Geschäftsführer des Dachverbands sächsischer MigrantInnenorganisationen war. Und wir sprechen mit ihm darüber, was eigentlich passiert, wenn Behörden und Strukturen schon bevor die AfD an der Macht ist, unter Druck von rechts geraten. Der Verband musste im Grunde politisch befördert Insolvenz anmelden und darüber haben wir mit ihm gesprochen. Ich habe mich außerdem mit Elisa Calzolari und mit Burhanshimek Niyama vom Mikranetz Thüringen unterhalten und sie schildern die Situation in Thüringen nach den Landtagswahlen und was sie dazu mit ihrem Netzwerk in Thüringen besprechen.
Und dann hören wir Vertreterinnen der Opferberatungsstellen, ESRA in Thüringen, Support der RA Sachsen in Sachsen und der Opferperspektive in Brandenburg zu der Frage, was passiert jetzt eigentlich, wie groß ist die Befürchtung eines neuen Flächenbrands rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Und zum Schluss sprechen wir mit dem Journalisten und Autor Dirk Labs über die Rechercheergebnisse aus seinem neuen Buch Angriff auf Deutschland und die Frage, wie verwoben sind eigentlich militante Neonazis und die AfD.
Ihr hört jetzt zwei kurze Gespräche zur Lage in Brandenburg vor den Landtagswahlen am 22. September. In diesem Teil des Podcasts begrüße ich Joe aus dem Palanca. Hallo.
Hallo.
Erzähl uns doch als allererstes erstmal kurz etwas über das Palanca und dann sprechen wir über die Situation in Brandenburg.
Also das Palanca hat sich in den 90er Jahren gegründet nach dem Mord an Amadeo Antonio als afrikanischer Kulturverein, weil die Vertragsarbeiter der ehemaligen DDR hatten keinen Ort, an dem sie sich treffen konnten und dann haben sie den ins Leben gerufen. Und gleichzeitig wollten sie an Amadeo Antonio gedenken.
Das heißt, ihr habt eine Kontinuität von rechter Gewalt, rechten Terror und von rassistischer oder völkischer Mobilisierung allein schon als Ort im Blick. Deswegen die Frage jetzt vor den kommenden Landtagswahlen, wie schaut ihr denn auf die momentane Situation in Brandenburg und bei euch vor Ort? Was hat sich über die Jahre verändert und wie ist es eigentlich jetzt?
Also wir kommen aus einer relativ ruhigen Zeit, wobei es nie wirklich bei Null angekommen ist. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr das war. Ich glaube, das war irgendwann in den frühen Nullerjahren oder so. Ist unser vormaliger Club abgebrannt worden. Dann kam halt eine Zeit mit weniger Gewalt. Jetzt, direkt vor den Wahlen, ist es so, gerade auch im Zuge der unsachlichen Debatten, was Migration angeht und rechtspopulistischer Wahlwerbung, dass der Ton auf den Straßen rauer wird. Also aggressiver und auch direkter den Betroffenen gegenüber.
Und das heißt, ihr geht davon aus, dass das auch Auswirkungen auf die Landtagswahl haben wird?
Also Auswirkungen auf die Landtagswahl. Ich glaube, dass sich an den Ergebnissen von den Prognosen nicht viel ändern wird oder geändert hat, besser gesagt. Die großen Demos, die wir Anfang des Jahres erlebt haben, das war für einige wenige nochmal so ein kleiner, minimaler Weckruf, dass es vielleicht doch nicht ganz so okay ist, wenn man eine nationalradikale Partei wählt, aber sonst wird da nicht viel dran anders sein. Ich glaube eher, dass die Auswirkungen von der Wahl und der Wahlwerbung selbst auf das Klima, also dass man da eher Auswirkungen sieht.
Und wie besprecht ihr das im Palanka, was jetzt noch vor der Wahl passieren muss und was ihr vielleicht für nach der Wahl befürchtet, wenn nicht nur die Wahlplakate Einfluss aufs Klima haben, sondern auch die Wahlergebnisse?
Also wir tun uns mit verschiedenen zivilgesellschaftlichen Bewegungen zusammen. Wir unterstützen dann, wo wir können, teilen auch Demo-Aufrufe. Wir schaffen einen Raum für Begegnung, weil wir machen auch verschiedene Projekte, bei denen dann migrantische Menschen mit Einheimischen, sage ich mal, aufeinandertreffen. Ja, das ist unser Anteil bisher daran. Ansonsten können wir dem nur mit Sorge entgegenblicken.
Ja, welche konkreten Auswirkungen könnten denn die Wahlergebnisse vielleicht auch auf euch als Ort und natürlich auf die Menschen haben, die sozusagen bei euch den Raum nutzen, die bei euch den Raum organisieren, aber natürlich auch andere potenziell von rechter Gewalt Betroffene?
Der Ton ist ja jetzt schon sehr, sehr aggressiv teilweise. Wir befürchten ganz einfach, dass sich diese gesamte Angelegenheit normalisiert, also diese Menschenverachtung, dass sich das in der Gesellschaft normalisiert zum einen und zum anderen, dass dieser Ton dann auch in tatsächlicher Gewalt umschlägt, weil viel fehlt tatsächlich an vielen Stellen nicht mehr.
Was können wir denn tun aus anderen Gegenden, vielleicht bundesweit? Wie können unsere HörerInnen Solidarität zeigen?
Also es müsste halt wirklich viel passieren. Und das Gute ist, dass die Korrektivrecherchen oder Veröffentlichungen am Jahresanfang viele Menschen auch wachgerüttelt hat. Und leider war die Antwort aus der Politik, ja, also ich will nicht sagen, die ist ausgeblieben, aber sie hätte um einiges umfangreicher sein müssen. Und deswegen ist es jetzt an der Zivilgesellschaft, in die Institutionen zu gehen, also sprich in die Gewerkschaften, auch in die Kirchen, in jede Institution, die sich solidarisiert hat, um über diese Institutionen was zu verändern. Außerdem müssten die Menschen, also viele machen das natürlich schon. Wir erfahren jetzt ja auch vermehrt Solidarisierungen. Man merkt das auch bei Menschen, die uns wohlgesonnen sind, dass der Blick, wenn man ihnen begegnet, halt ja empathischer aussieht. Und die Menschen müssten sich positionieren. Also jeder Einzelne ist gefragt, sich zu positionieren, sich auch zu belesen, was denn hinter populistischen Positionen steckt und eine eigene Gegenposition aufbauen, um halt das aus seinem eigenen Umfeld aufzuklären und zu verdrängen. Es wäre gut, wenn die Berufspolitiker weniger verzerrte Migrationsdebatten fahren würden. Das wäre wirklich gut, weil wir spüren es halt wirklich, also die Betroffenen spüren es halt auf der Straße. Also es wird halt wirklich kein Unterschied mehr gemacht. So. Also man spürt dann halt wirklich nur noch Feindseligkeit an vielen Stellen. Außerdem würden wir uns auch einen kritischeren Umgang mit den sozialen Medien, auch eine Debatte über soziale Medien wünschen. Klar klingt das hier an der einen oder anderen Stelle auch wieder mal an, aber das Radikalisierungspotenzial ist halt wirklich enorm auf den sozialen Medien in alle Richtungen. Dinge, die auch angegangen werden müssten, wären Einsamkeit und Vereinzelung, weil nur wenn wir die Leute, die noch nicht angesprochen wurden, auch Nichtwähler aus der Einsamkeit holen, dann haben wir eine Chance, dagegen auch anzukämpfen. Um das auch alles möglich zu machen, bräuchte es auch eine starke Demokratieförderung, die immer noch an vielen Stellen nicht unterstützt wird.
Ich begrüße Sonken Tegufo. Er ist Mitarbeiter in der Geschäftsstelle des Flüchtlingsrats Brandenburgs und hat den Schwerpunkt gesellschaftliche Teilhabe von Geflüchteten. Hallo, schön, dass du bei uns im Podcast dabei bist.
Hallo, freue mich für die Einladung.
Wir sprechen jetzt ja wenige Tage vor den Landtagswahlen in Brandenburg. Wie erlebt ihr denn die Situation in Brandenburg vor den Wahlen?
Ja, wir haben den Eindruck, dass der Wahlkampf hat schon letztes Jahr angefangen, also viel früher angefangen, als was wir jetzt erleben. Das heißt, dieses rassistisch geprägte Asyldiskurs hat schon letztes Jahr angefangen. Und seitdem erleben wir eine große Unsicherheit bei geflüchteten Menschen, die sich ständig fragen, was kommt noch, weil die Geschwindigkeit, mit der sich negative Meldungen uns erreichen, ist wirklich für unsere Aufnahmefähigkeit schon überfordernd. Und genauso empfinden geflüchtete Menschen in Brandenburg diese Stimmung als eine große Bedrohung. Und ich habe mir nochmal die Zahlen vom Monitoring der Opferperspektive in Brandenburg angeschaut, wo die Gewalt in Brandenburg steht. Sie hat richtig krass zugenommen und 75%, ja, ist die Gewalt aus unterschiedlichen, also die rechte Gewalt, meine ich, hat zugenommen und 75%. Und wenn man da ein bisschen genauer schaut, die rassistische Motive haben um fast 60% zugenommen. Also wenn man sich nur diese Zahl anschaut, ne, das sagt schon, wo wir stehen gerade. Wie wir mitbekommen haben, dass PolitikerInnen auch angefeindet worden sind und so weiter und so fort. Das sagt viel über die Stimmung gerade im Lande. Und das bereitet uns ganz viele Sorgen.
Wie bereitet ihr euch denn jetzt auf die Zeit nach den Landtagswahlen vor?
Das ist eine sehr zentrale Frage. Angesichts dieser Zuspitzung versuchen wir, uns gegenseitig zu stärken, kommen in Kontakt mit der Basis, mit lokalen Initiativen. Wir haben letztens beispielsweise im Juni eine Veranstaltung unter dem Motto Brandenburg Connect, wir haben keine Wahl, organisiert, wo wir den Schwerpunkt auf die Vernetzung mit der Basis, die enge Vernetzung mit in Brandenburg aktive Organisation oder Initiative oder einzelnen Personen, da haben wir den Schwerpunkt gelegt, weil wir festgestellt haben, die Stimmung ist so krass bedrohlich, dass wir uns gegenseitig stärken müssen, weil anders geht es nicht. Die rechtspositionierte Menschen organisieren sich, um ihre Unwesen weiter zu treiben, und wir als engagierte Personen für eine offene Gesellschaft sollen wir uns stärker auch organisieren, um standzuhalten, weil als einzelne Personen fühlt man sich, wo man aktiv ist, immer bedroht. Um entgegenzuwirken, brauchen wir eine engere Zusammenarbeit, eine engere Vernetzung. Und das war das Ziel von Brandenburg Connect. Und so versuchen wir, standzuhalten und uns in unterschiedlichen Zusammenhängen einzubringen, wo Aktionen, Ideen zusammengetragen werden, um sich auf die Zeit danach vorzubereiten. Wenn man sich die Umfragenwerte anschaut, kann man schon ahnen, was passieren wird. Von daher ist wichtig, dass Menschen sich zusammenschließen und gemeinsam überlegen, wie sie sich danach verhalten werden. Es ist keine einfache Situation, das muss ich gleich zugeben. Aber wie gesagt, wir haben keine andere Wahl.
Wie können euch Menschen bundesweit unterstützen oder Menschen allgemein, unsere HörerInnen, ihre Solidarität zeigen?
Was wir von den Menschen erwarten, ist, dass sie sich nicht von diesem rassistischen Diskurs ablenken lassen, weil heutzutage wir leben nun mal in einer Einwanderungsgesellschaft. Das ist ein Fakt. Und das Wichtigste heutzutage ist, wie möchten wir in 10, 20, 30 Jahren zusammenleben? Und diese Frage, diese zentrale Frage, die Weichen für die Zukunft der Gemeinschaft sollen jetzt gestellt werden. Und das ist die zentrale Frage, mit der wir uns beschäftigen sollen. Und deswegen ist unsere Erwartung von den Menschen, dass sie sich mehr für eine offene Gesellschaft engagieren, dass sie sich dafür zeigen, dass sie das in Freundenkreis, in Familienkreisen, in Gespräch mit Menschen gehen, um diese zentrale Frage platzieren. Klein denken, das funktioniert nicht mehr, weil die Gesellschaft ist offen und sie wird offen bleiben. Viel wichtiger ist zu gucken, wie möchten wir zusammenleben und das in Gespräche mit Menschen zu kommen. Menschen, die von Rassismus betroffen sind, Solidarität zeigen, nicht bestimmen, was für die Leute gut sein soll, sondern ins Gespräch mit Menschen gehen und fragen, was die Leute brauchen. Jeder Einzelne hat eigene Bedürfnisse. Die Unterstützung kann unterschiedliche Facetten haben. Viel, viel wichtiger ist, direkte Gespräche zu den Menschen zu suchen. Das ist zentral. Wenn Leute Aktionen starten können, sollen sie es machen, weil jede Aktion, jetzt ist der Moment gekommen, wo wir agieren sollen. Wir sollten nicht warten, bis es zu spät ist. Wir sollen einfach sofort loslegen. Gespräche suchen, Räume, Begegnungsräume schaffen, um sich mit Menschen auszutauschen. Das ist für uns zentral. Weil indem wir ins Gespräch kommen, erweitern wir auch unsere Horizonte, nehmen wir andere Perspektiven wahr, weil solange wir diesen Schritt nicht machen, werden wir immer weiterhin von diesen schrecklichen Nachrichten überwältigt und am Ende so ist man verloren mit der Fülle an Informationen, schreckliche Szenarien, die jeden Tag durch die Medien gehen. Viel, viel wichtiger für uns ist, der persönliche Kontakt zu den Menschen zu suchen, sich Bündnisse anschließen, um das Zusammenleben nach vorne zu bringen, sich in diesem Aushandlungsprozess zu begeben, das in jede Einwanderungsgesellschaft zu erwarten ist, dass die Menschen sich austauschen und gemeinsam nach vorne schauen.
Ihr hört jetzt ein Gespräch zur Lage in Sachsen nach den Landtagswahlen am 1. September. In diesem Teil des Podcasts begrüßen wir Özcan Karadeniz. Er war bis April 2024 Geschäftsführer des Dachverbands Sächsischer MigrantInnenorganisationen, bevor der Verband politisch befördert Insolvenz anmelden musste. Was das heißt, das erklärt er uns gleich im Gespräch. Er ist langjähriger Trainer und Referent im Bereich rassismuskritischer und politischer Bildungsarbeit und entwickelt unterschiedliche Bildungs- und Vermittlungsformate. Ja, erstmal hallo, schön, dass du dabei bist.
Ja, hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
wie in der Vorstellung schon gesagt oder gefragt, erklär uns doch gern einmal, was das bedeutet, dass der Dachverband sächsischer MigrantInnenorganisationen politisch befördert Insolvenz anmelden musste und ja, wie du die Gefahr politisch rechtsmotivierter Angriffe auf Institutionen migrantischer Selbstorganisationen wahrnimmst.
Ich kann es ja mal kurz skizzieren. Also ich würde vielmehr sagen, dass es eine Form von politischer Bürokratie war, die das Ganze befördert hat. Und das macht das Ganze halt auch so ein bisschen herausfordernd, beziehungsweise auch, ja, auch schwierig, damit einen Umgang zu finden. Der Sachverhalt ist wahnsinnig kompliziert, aber so, ne, ich versuche ihn so ein bisschen komplexitätsreduziert zu vermitteln. Es ging halt vor allen Dingen darum, dass der Sächsische Rechnungshof das Sächsische Sozialministerium geprüft hat. In diesem Zuge wurden vor allen Dingen auch die Fördermittelvergabepraxis für die Migrations- und Integrationsarbeit tiefengehend geprüft. Der Sächsische Rechnungshof hat dafür einen Sonderbericht vorgelegt und darin, ja, vieles kritisiert, die Fördermittelvergabepraxis, die angebliche politische Nähe, aber auch vor allen Dingen dann bei der Prüfung der zivilgesellschaftlichen Träger auch die politischen Positionierungen. Und in diesem Zuge wurden dann in einem langwierigen, verdeckten Verfahren angebliche Beweise gesammelt und letztlich halt auch ein vernichtender Schlag vorbereitet, der dann darin gipfelte, dass wir Anfang März von der Fördermittelvergabestelle der Sächsischen Aufbaubank relativ unvermittelt für 7 Projekte aus den Jahren 2015 bis 2019 rückwirkend Gelder zurückzahlen sollten. Das waren 120.000 Euro nebst 33.000 Euro an Zinsen, also in der Summe 153.000 Euro. Das waren Projekte, die teilweise durch unsere Vorgängerorganisation umgesetzt worden sind, die auf jeden Fall bewilligt waren, geprüft worden sind und auch längst abgeschlossen waren. Und relativ unvermittelt standen wir dann vor der Herausforderung, dieses Geld zurückzahlen zu müssen. Wir sind da in Widerspruch gegangen. Das heißt, diese Bescheide waren noch nicht rechtskräftig. Wir haben Fachanwälte konsultiert, das durchexerziert, uns das alles angeschaut und waren sehr positiv, dass das eigentlich größtenteils nicht haltbar ist und dass wir da auch gute Aussichten darauf haben, das abwehren zu können. Zugleich ist es aber so gewesen, dass wir nur einen Tag später einen weiteren Bescheid erhalten haben und darin wurde die für das aktuelle laufende Jahr angedachte Förderung von über gut eine halbe Million Euro aus Landesmitteln wegen der drohenden Liquiditätsengpässe auch zurückgenommen. Das heißt, alle bis dahin getätigten Ausgaben wie Personalkosten, Kosten für Räumlichkeiten und für Maßnahmen waren dann ja mit von einem Tag auf den anderen halt nicht mehr gedeckt. Und ich glaube, dass wir auch da noch weiter gegangen wären, also uns auch da nochmal nicht geschlagen geben wollten, weil wir da wirklich gute Aussichten auch gesehen haben, dass wir das abwehren können. Zugleich ist es aber so, dass wir einen ehrenamtlichen Vorstand haben und dieser nach Vereinsrecht gegebenenfalls im Fall der Fälle auch haftbar wäre. Und nach langen Abwägungsprozessen haben wir uns dann am Ende dafür entschieden, dass wir, auch wenn das Risiko von unserer Seite aus relativ klein eingeschätzt worden ist, dass wir, um unseren ehrenamtlichen Vorstand vor eventuellen Rechtsfolgen zu schützen, haben wir dann beschlossen, dass wir frühzeitig wegen drohender Zahlungsunfähigkeit Insolvenz anmelden.
Und was ist jetzt der aktuelle Stand?
Der aktuelle Stand ist, dass wir letztlich nach der Anmeldung der Insolvenz sukzessive alle Mitarbeitenden entlassen haben, alle Büroräume in Dresden, in Chemnitz und in Leipzig aufgekündigt haben, alle bestehenden Verträge aufgekündigt haben und darüber hinaus halt auch alle anderen Projekte. Wir waren ja nicht nur durch Landesmittel finanziert, sondern haben beispielsweise auch über Bundesmittel, ja, über die Bundeszentrale für politische Bildung, über die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung Projekte finanziert bekommen und die umgesetzt. Also all diese Projekte haben wir auch letztlich aufkündigen müssen, weil wir durch die Insolvenz letztlich zahlungsunfähig waren. Also sprich, selbst Gelder, die wir von anderen Stellen erhalten hätten, hätten wir zuerst als Träger bekommen und damit wären sie halt immer Teil der Insolvenzmasse geworden. So gesehen mussten wir quasi komplett den Betrieb einstellen und de facto ist es so, dass der DSM letztlich nur noch auf dem Papier existiert und wir haben auch Also viele Mitglieder sind auch ausgetreten. Also das heißt, der Dachverband ist eigentlich faktisch abgewickelt.
Und die Lücke bleibt und wird erstmal nicht gefüllt.
Wir sind ein Dachverband gewesen von zuletzt 66 Migrantinnenorganisationen in Sachsen, die sich zusammengeschlossen hatten und sich vor allen Dingen für mehr Teilhabe und soziale Gerechtigkeit eingesetzt haben. Die Interessenvertretung waren von Migrantinnen in Sachsen. Und diese Lücke, die da gerissen worden ist, die ist erstmal da. Und zugleich ist es auch so, dass wir da nicht untätig geblieben sind. Wir haben in der Folge auch versucht, nochmal durch Rechtsgutachten, ja, durch auch Stellungnahmen aus der Wissenschaft, ja, weitere Untersuchungen, die das nochmal versucht haben einzuordnen, nochmal deutlich, geschafft, deutlich zu machen, dass da in Teilen auch Unrecht stattgefunden hat, dass es auch offensichtlich in Teilen auch eine gewisse politische Motivation gab, da auch in dieser Art und Weise vorzugehen. Das heißt, wir haben jetzt keine Rehabilitierung des DSM erzielen können, keine vollständige, aber wir haben, glaube ich, sehr deutlich nochmal dieses Narrativ, was im Raum stand, dass es da irgendwie Verfehlungen von Seiten der Migrantinnen gäbe, doch sehr stark aufheben können und sehr gut aufheben können. Und die Rechtsfolgen, die letztlich entstanden sind, sind so langwierig, dass wir uns entschlossen haben, mit einigen anderen Aktiven, mit vielen engagierten Menschen in Sachsen, die Neugründung eines Dachverbandes anzugehen. In diesem Prozess sind wir jetzt. Das ist ein rein ehrenamtlicher Prozess, der jetzt von verschiedenen Seiten getragen wird. Und wir sind dabei, das nochmal auf ein relativ breites Fundament zu setzen und hoffen, dass wir Ende dieses Jahres soweit sind, dass wir eine Neugründung eines Dachverbandes vorweisen können.
Ja, das ist ja in Sachsen auch dringend notwendig, wenn man auf die aktuellen Wahlergebnisse guckt. Das ist ja sicherlich viel Thema. Und vielleicht schauen wir einmal da kurz drauf, vielleicht auch auf Gespräche, die du in den letzten Wochen geführt hast. Ja, welche Befürchtungen haben denn Betroffene von Rassismus und Antisemitismus angesichts dieser Wahlergebnisse? Wir nehmen jetzt ja knapp eine Woche nach der Wahl auf, am 6. September. Ja, wie war diese Woche für euch oder für dich?
Also ich glaube, dass die für viele Menschen, insbesondere natürlich Menschen, die marginalisierten Gruppen angehören, extrem schwierig war. Wir müssen uns ja damit auseinandersetzen, dass fast ein Drittel der Wählerinnenschaft faschistisch, rechtsextrem, chauvinistisch, reaktionär gewählt hat, dass sie Parolen, ja, die eindeutig auch rassistisch sind, immer wieder in den öffentlichen Raum getragen haben und dass das halt letztlich auch, ne, dass Menschen diese Partei nicht trotz dieser Parolen gewählt haben, sondern gerade wegen dieser Parolen und dieser Haltung. Das macht was mit Menschen. Ne? Das ist etwas, was erschüttert. Es gibt viele Menschen, die ich gesprochen habe, die ich aus meinem erweiterten Umfeld kenne, die tatsächlich sehr ernsthaft mit dem Gedanken spielen, ob sie sich das weiter antun wollen, ob sie vor allen Dingen auch ihre Kinder dieser Atmosphäre und diesem Umfeld aussetzen wollen. Also ich weiß von vereinzelt auch Menschen, die insbesondere eher ja vielleicht ein Stück weit privilegiert sind durch ihre Position, durch ihre Ausbildung, durch den Status, den sie haben und auch die Möglichkeiten, ja, was die räumliche Flexibilität angeht. Das sind Menschen, die jetzt teilweise auch schon sich umorientiert haben und in relativ absehbarer Zeit auch Sachsen den Rücken kehren. Also das findet auch schon statt, auch wenn das immer wieder nur als Drohszenario so im Raum herumspukt. Aber ich glaube, dass das schon tatsächlich schon greift und um sich greift. Natürlich ist es so, dass die allermeisten Migrantinnen vor allen Dingen in den Großstädten leben und da immer noch in bestimmten Vierteln oder in bestimmten Teilen, ja, der Stadt relativ sicheres Gefühl haben. Aber ich glaube, dieses Gefühl, dass man irgendwie völlig unbedarft rausfahren könnte aufs Land, ja, sich vielleicht irgendwie in der Natur Zeit verbringen könnte, ja, irgendwie in nahegelegenen Burgenlandkreis fahren kann und da halt irgendwie wie vielleicht manch andere Personen halt einen schönen Sonntagnachmittag verbringen kann. Auf die Idee kommen, glaube ich, viele Menschen schon lange nicht mehr. Das ist die Realität und damit muss man sich auseinandersetzen. Und was wir jetzt gerade haben, ist natürlich etwas, was darüber hinaus noch vielen Menschen tatsächlich Sorge bereitet, ist, dass wir eine Zivilgesellschaft haben, die gerade in den letzten 10 Jahren, ja, massiv erstarkt ist im Verhältnis zu früher. Es ist natürlich im Vergleich zu manch westdeutschen Bundesländern immer noch sehr, sehr bescheiden. Aber im Vergleich zu dem, was wir hier in Sachsen und in angrenzenden Bundesländern früher hatten, ist es so, dass wir eine sehr beeindruckende Entwicklung gesehen haben und wahrnehmen konnten. Und was jetzt natürlich passiert ist, ist, dass wir diesen AkteurInnen, ja, sehr eindrücklich vor Augen geführt, also diese AkteurInnen sehr eindrücklich vor Augen geführt bekommen haben, dass sie in vielerlei Hinsicht Dinge richtig machen können und dass Engagement allein gegen Rechts, gegen soziale Ungerechtigkeit dazu führen kann, dass man durch politische Bürokratie massiv angegangen werden kann, ne? Tatsächlich auch existenziell bedroht werden kann. Und ich glaube, dass das eigentlich noch nicht so wirklich im Feld angekommen ist. Ne? Was wir hier haben, ist ja eigentlich ein regelrechter Dammbruch. Wir haben eine Art Präzedenzfall, der geschaffen worden ist. Wir haben wenn man das ein bisschen abstrahiert, weg von Sachsen und weg von dem DSM und dem Feld der Migrationsarbeit oder der Integrationsarbeit oder wie man das jetzt auch nennen mag, ja, ist es halt so, dass wir mit einer Situation konfrontiert sind, in der eine Fördermittelvergabestelle bis zu 9 Jahre, ja, später quasi um die Ecke kommt und sagt, das, was ihr mit uns gemeinschaftlich umgesetzt habt, in enger Absprache mit uns, ja, mit der Verwendungsnachweisprüfung, die schon erfolgt ist, das alles interessiert uns nicht, sondern wir sind jetzt im Nachgang, haben wir neue Parameter, die wir jetzt rückwirkend anwenden und diesen Parametern entsprechend ist es so, dass wir Gelder zurückfordern. Also wenn das Schule macht, dann ist es ja so, dass das im Grunde genommen in jedem Teil der Republik in allen Engagementbereichen stattfinden könnte. Und das bedeutet de facto eigentlich, dass es eine wahnsinnig große Rechtsunsicherheit für alle engagierten Menschen bedeuten würde, für alle vor allen Dingen Organisationen, die sich engagieren, bedeuten würde. Also ich weiß gar nicht, was das für einen Impact fürs Feld haben könnte. Also das muss uns, glaube ich, allen bewusst sein, dass hier eine Art Dammbruch stattfindet, dem wir mit aller Kraft etwas entgegensetzen müssen und den auf keinen Fall in der Art und Weise geschehen lassen dürfen.
Was ist zu tun? Was können unsere HörerInnen tun? Was können Organisationen tun? Was kann eine solidarische Zivilgesellschaft in Sachsen, aber eben auch bundesweit jetzt tun? Nach diesen Landtagswahlen, nach allem, was du gerade uns berichtet hast.
Es gibt so viele Möglichkeiten. Was ich seit Jahren zum Beispiel versuche, immer wieder in dem zivilgesellschaftlichen Engagementbereich deutlich zu machen, ist, es gibt so viele Bundesarbeitsgemeinschaften, es gibt so viele Felder des Engagements, wo es halt auch bundesweite Strukturen gibt. Ja, häufig finden dann irgendwelche Jahrestagungen, Konferenzen, Treffen in Berlin statt oder in irgendwelchen anderen westdeutschen Metropolen. Ich plädiere sehr dafür, dass man einfach versucht, diese Treffen mit einer relativ großen Regelmäßigkeit jetzt in ostdeutsche Bundesländer zu legen, einfach um vor Ort auch mal präsent zu sein. Ja, wir haben so eine Aufmerksamkeitsökonomie, die von Wahl zu Wahl reicht. Dann ist es so, dass viele Menschen irgendwie entsetzt sind. Es gibt mitunter vereinzelt Ereignisse, die dann halt dazu führen, dass dann helikoptermäßig einzelne Personen irgendwie aus Berlin oder aus anderen Teilen der Republik mal kurz angeflogen kommen, Projektmittel gewährt bekommen und dann ohne irgendwie Netzwerke, ohne Einbeziehung von Menschen vor Ort versuchen, irgendwas umzusetzen. Ich glaube, davon haben wir in den letzten Jahren einfach zu viel gehabt, bei dieser ganzen Tristesse, ne, bei der Wahlergebnisse müssen wir uns auch vor Augen führen. Wir haben hier wahnsinnig engagierte Menschen. Wir haben in jedem kleinen Ort gibt es irgendwelche Strukturen von Organisationen, Menschen, die sich da gegen die rechte Landnahme, gegen diese rechte Hegemonie stemmen. Das sind unglaublich engagierte Menschen, die sich gegen rechts offen positionieren, obwohl das wirklich mit einer Bedrohungslage einhergeht, wie sie sich wenige vorstellen können. Also ich wünsche mir, dass diese Engagierten, dass diese Organisationen supported werden, dass man versucht, da auch Netzwerke zu spinnen, dass man da in Austausch kommt und das nicht nur punktuell und nicht paternalistisch von oben herab, sondern auch mit dem gebührenden Respekt diesem Engagement gegenüber, diesen Menschen gegenüber, einfach versucht, Netzwerke zu stricken, mit diesen Menschen zu connecten, mit ihnen gemeinsam auch zu schauen, wie man halt dieser rechten Landnahme etwas entgegensetzen kann. Es ist unglaublich wichtig, da diese Engagementstrukturen zu stützen, ja, auf allen Ebenen. Es muss von staatlicher Seite passieren, das muss von nachrangigen staatlichen Organisationen genauso wie von zivilgesellschaftlicher Seite aus passieren. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir uns alle auch verstärkt darin üben, nicht nur auf diese negativen Sachen zu fokussieren, nicht nur dieser rechten Politik letztlich auch auf den Leim zu gehen, ja, dass wenige Laute immer wieder eine Aufmerksamkeit generieren, über die dann sich alle Welt echauffiert und am Ende ist es so, dass wir dann in so eine Problemtrance verfallen und nicht mehr so richtig zu handeln imstande sind. Also es gibt wahnsinnig tolle Menschen hier, wahnsinnig viele Strukturen, wahnsinnig viel Engagement, das muss gestützt werden und wir müssen alle gemeinsam uns viel stärker darin üben, auch die positiven Sachen zu sehen und sie vor allen Dingen auch in der Öffentlichkeit immer wieder zu adressieren.
Ihr hört jetzt ein Gespräch zur Lage in Thüringen nach den Landtagswahlen am 1. September. Ich begrüße im Podcast zwei weitere Gesprächspartnerinnen und zwar Elisa Calzolari. Sie ist Geschäftsführerin von Migranetz Thüringen. Das ist der Landesverband der Migrantinnenorganisation in Thüringen. Und ich begrüße Burhan Şimek Niyama. Sie ist Referentin für Demokratiearbeit bei Migranetz Thüringen. Hallo, ihr beiden.
Hallo. Hallo.
Ja, erzählt doch gern erstmal, was ihr als Migranetz in Thüringen macht.
Genau, also wir sind der Landesverband der Migrantinnenorganisationen und haben aktuell 62 Mitgliedsorganisationen. Wir sind ein heterogener Dachverband. Das bedeutet, bei uns unter unserem Dach sind alle migrantischen Organisationen aus verschiedenen Kulturkreisen, Backgrounds, die sich mit verschiedenen Themen beschäftigen, von politischer Bildungsarbeit über Kulturarbeit, aber auch Beratungstätigkeiten und so weiter. Genau, und unsere Hauptaufgabe ist eigentlich die politische und gesellschaftliche Interessenvertretung der migrantischen Organisationen und Communities in Thüringen. Und das machen wir vor allem auf Landesebene, aber auch auf kommunaler und Bundesebene. Und nebenher stärken und professionalisieren und gründen wir neue migrantische Organisationen und Initiativen, die sozusagen eben auch sich eine juristische Person geben wollen, ein Verein werden wollen und begleiten sie in ihrem ganzen Prozess von der Gründung bis ja gegebenenfalls an ersten Projekten und so weiter.
Ja, wir sprechen ja jetzt so knapp 3 Wochen nach der Landtagswahl in Thüringen. Wie erlebt ihr denn jetzt die Situation bei euch im Bundesland nach diesen Wahlen?
Also die Situation in Thüringen ist natürlich zwiegespalten, ne? Wir haben unsere migrantischen Organisationen, die wirklich und migrantischen Personen, die Angst vor den Wahlen haben, also von den Resultaten und der Zukunft, die jetzt potenziellen AfD-Regierung passieren wird. Für migrantische Personen ist es eher das Existenzrecht, ne? In Thüringen, wie wird das weitergehen, wie wird das Leben ausschauen, nicht nur im Geschäft, sondern auch im Alltag, im sozialen Leben, da wir auch gesehen haben, dass Personen, die populistisch oder rechtsextrem gelehnt sind, auch wirklich jetzt stärker ihre Meinungen ausdrücken, nicht nur verbal, sondern auch körperlich und ihre Messages auch wirklich in der Öffentlichkeit sagen. Und da ist halt auch eine große Angst in der Community. Aber wir von Migranetz, wir hoffen, dass wir das halt dann auch diese Personen mit unseren Beratungen und Förderungen stärken können und auch denen beihalten können und sagen können, wir sind für euch da als Organisation und dass wir auch Hoffnungen für die Zukunft haben und die stärken.
Was habt ihr vielleicht so bei euch im Netzwerk besprochen? Wie erleben Menschen, die von rechter Gewalt, von Rassismus betroffen sind in Thüringen die letzten Wochen? Wie war die Lage vor den Wahlen und nach den Wahlen so ganz konkret im Alltag?
Ja, also sogar vor den Wahlen gab es ja schon diese Stimmung, was, wenn die AfD jetzt ins Landtag gewählt wird und die meisten Stimmen hat und Sitze hat. Da war schon eine Stimmung aufgebrochen, aber das halt auch mit sehr viel Hoffnung zu tun gehabt, dass es eventuell doch nicht so wird, ne? Und jetzt nach den Wahlen, wie wir sehen bei den Menschen, kommen wirklich eher so Gespräche auf, bleiben wir denn jetzt in Thüringen oder sogar in Deutschland oder im Ostdeutschland? Und da sind wirklich viele Gespräche, ob auch nicht nur für Personen, die hier einen Aufenthalt haben, sondern aber auch Personen, zum Beispiel Studentinnen, ausländische Studentinnen, die eigentlich Fachkraft hier in Thüringen sein könnten, die sich überlegen, ob sie hier noch weiterhin nach dem Studium bleiben, ne? Und dieser Verlust von Fachkräften und auch Personen ist, glaube ich, ein großes Gespräch jetzt gerade.
Und vielleicht noch ergänzend dazu eben auf struktureller Ebene. Es ist ja, wir hatten im Vorgespräch für die HörerInnen, hatten wir kurz über DSM gesprochen, also den Dachverband Migrantische Organisation in Sachsen, der ja aufgrund ja politischer Einflussnahme und ja, es wurde sozusagen in die Bücher auch geschaut und dass diese fragilen migrantischen Strukturen, die wir eben in Ostdeutschland haben, also fragil im Sinne von sehr neu, also zum Beispiel Migranet gibt es seit 2015 und seit 2020 als eigene juristische Person, als eingetragener Verein, dass diese Strukturen eben sehr neu sind eben und daher auch angreifbar. Und das haben wir eben auch, wie gesagt, in Sachsen gesehen. Und tatsächlich haben wir auch hier, also eben auf struktureller Ebene, Angst um unsere, nicht nur die sehr auch da wieder fragile Projektförderung, die wir haben. Also wir haben einige Landesförderungen. Wir haben auch keine institutionelle Förderung oder Strukturförderung, sondern eben eine Einjahresförderung über die Integrationsrichtlinie des Landes Thüringen, die auch nicht nur unter einer AfD-Regierung, aber vielleicht auch einer CDU-geführten Regierung auf jeden Fall gekürzt werden würde. Und das würde zum Beispiel auch die Stelle der Integrationsbeauftragten des Landes, Frau Kuppa, und ihr Büro betreffen, weil Integrationsaufgaben freiwillige Aufgaben sind, die somit als erstes wegbrechen könnten.
Was muss denn da jetzt in Thüringen konkret passieren? Was wünscht ihr euch?
Unser großes Ziel, unsere Vision bei Migranetz, aber auch bei unseren Mitgliedsorganisationen ist, dass wir ein Teil der Gesellschaft sind und dass das auch endlich anerkannt wird. Also um mal ein bisschen perspektivisch zu sprechen. Und es müsste einfach ein Bekenntnis geben der sogenannten Dominanz- oder Mehrheitsgesellschaft, aber auch den anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen, was in Teilen schon passiert, aber es ist halt ein kleiner Teil in Thüringen. Also zu der Tatsache, dass wir eine Einwanderungs- oder Migrationsgesellschaft sind, dass wir ein Teil der Gesellschaft sind und eine krasse Solidarität bräuchte es. Nicht nur in Thüringen, sondern eben auch ganz Ostdeutschland oder deutschlandweit. Es bräuchte ein, also das ist, auf der Ebene und in Bezug auf die Parteien, wenn wir uns ein bisschen aus dem Fenster lehnen dürfen, wir würden uns wünschen, dass die sogenannten demokratischen Parteien nicht den Narrativen der von der AfD gesetzten Diskurse hinterher laufen würden, diese replizieren würden, wie jetzt zum Beispiel auch mit dem Thema Abschiebung und Migration geschehen, sondern eben eigene Akzente setzen und sich eben klar für marginalisierte Gruppen, zu marginalisierten Gruppen bekennen würden und sich dahingehend positionieren.
Und wie können Menschen innerhalb und vor allen Dingen auch außerhalb von Thüringen jetzt Solidarität zeigen und selbst aktiv werden?
Ich glaube, das Wichtigste jetzt ist, dass am 22. September wirklich das Zeichen gesetzt wird bei uns in Thüringen, und Sachsen hat es leider nicht funktioniert, aber dass in Brandenburg doch wirklich das gezeigt wird, dass die Demokratie noch stark ist und da auch Leute wirklich die demokratischen Parteien wählen. Ich glaube, das ist das Wichtigste zuerst, vorab erstmal. Und sonst auch zu zeigen, dass in der Gesellschaft, also diese Narrativen, die die AfD jetzt gerade schreibt und wie auch schon vorher gesagt, andere Parteien auch mitziehen, sagen, nee, das ist nicht, wie die deutsche Gesellschaft sich reflektieren möchte und die Zukunft gestalten möchte und wirklich ein Zeichen setzt und auch wirklich diese politische Arbeit und diese politische Bildung in den Vordergrund setzt, indem man auch mit Leuten in Dialogen tritt, wirklich über diese Politik und über deren Meinungen redet und auch vielleicht auch mal auf Veranstaltungen zu besuchen, die wirklich von zum Beispiel von Migranetz hier in Thüringen oder andere Damos, Damigra, solche Veranstaltungen. Es gibt viele Vereine, die Veranstaltungen über politische Bildung und den Zeitgeist der migrantischen Population zeigt, ne? Da sich zu verbünden und wirklich zu den Veranstaltungen zu gehen und auch mal ein anderes Bild sehen und eine andere Welt sehen.
Und auch da wieder vielleicht noch ganz kurz ergänzend auf Bundesebene hinsichtlich der Förderstrukturen. Also gab ja jetzt diese Ausschreibung beispielsweise von Demokratie Leben, die ja jetzt auf eine längere Förderperiode ausgeschrieben wurde. Und auch wir haben einen Antrag geschrieben als Beispiel und erhoffen uns natürlich, dass wir dadurch, falls unsere Landesförderung einfach wegbrechen würde oder andere Katastrophen passieren würden in Thüringen, dass wir dadurch eine gewisse erstmal Überbrückung hätten für ein paar Jahre. Und eine solche Förderung gibt es in Thüringen ansonsten nicht. Und unsere Befürchtung, oder wir würden uns da halt eben auch zum Beispiel Solidarität von den Bundesministerien und von den Bundesorganisationen wünschen, dass sie einfach sagen, hey, es ist die Situation, also die Hütte brennt hier in Thüringen und in Ostdeutschland und da noch viel stärker die Demokratiearbeit, aber eben auch die migrantischen Selbstorganisationen in Blick zu nehmen.
Ihr hört jetzt Lageeinschätzung der Beratungsstellen für Betroffene von rassistischer, antisemitischer und rechter Gewalt aus Sachsen, Thüringen und aus Brandenburg. Das heißt von ESRA, von RAA Sachsen und von der Opferperspektive und auch genau in dieser Reihenfolge. Ihr hört zunächst Franz Zobel, Projektleitung der Opferberatung ESRA in Thüringen. Danach hört ihr Andrea Hübler, sie ist Projektleitung und Geschäftsführung der Opferberatung Support der RAA Sachsen e.V. Und dann hört ihr Joschka Fröschner, er ist langjähriger Berater bei der Opferperspektive.
Es geht um Geflüchtete, um migrantisierte Menschen, um queere Menschen, um Jüdinnen und Juden und Menschen, die als politische GegnerInnen markiert werden, die sich in den letzten Jahren mit zunehmenden Diskriminierungen und Angriffen konfrontiert sahen und die nicht erst seit Sonntag massive Angst um sich und ihre Liebsten haben. Menschen, die aus Thüringen schon weggezogen sind, auf gepackten Koffern sitzen oder sich überlegen, das Bundesland zu verlassen, wobei das für viele Menschen wie zum Beispiel Geflüchtete gar nicht möglich ist. Denn sie sind damit konfrontiert, dass in manchen Regionen jeder Zweite eine Partei gewählt hat, die Deportationspläne für sie bereithält und von denen jeder ein potenzieller Täter sein könnte. Und repräsentative Untersuchungen geben ihnen recht. Aus den Umfrageergebnissen des Meinungsforschungsinstituts Politics und der Princeton University zur Gewaltbefürwortung durch AfD-WählerInnen wissen wir, dass ein Drittel dieser Gewalt gegen demokratische PolitikerInnen und Geflüchtete befürworten. Durch die hohen Zustimmungswerte und den Wahlerfolg der AfD bei den Landtagswahlen, eine zutiefst menschenverachtende und gewaltverherrlichende Propaganda der AfD und einer Normalisierung von Rassismus, Antisemitismus und Demokratie- und Minderheitenfeindlichkeit im öffentlichen Diskurs werden diese sich zunehmend legitimiert sehen und zur Tat schreiten. Das hat sich im vergangenen Jahr im Landkreis Sonneberg gezeigt, wo ein Politiker der rechtsextremen Thüringer AfD zum Landrat gewählt wurde und sich gleichzeitig rechte Gewalttaten verfünffacht haben. Hinzu kommt, dass wir mit großer Besorgnis die vielfach nachgewiesenen Verbindungen der AfD zur militanten Neonazi-Szene beobachten, die sich vermehrt auch offen auf AfD-Veranstaltungen zeigt oder sich zu dieser offen bekennt. Jüngstes Beispiel war der AfD-Wahlkampfabschluss in Erfurt am vergangenen Samstag, bei der auch die militante Neonazi-Kampfsportgruppe Knockout 51 willkommen war. Diese begingen hauptsächlich in Eisedach mit massiven Bedrohungen und brutaler Gewalt Angriffe auf politische GegnerInnen, MigrantInnen und PolizistInnen. Zudem beschafften sich diese Waffen und machten konkrete Pläne, um vermeintlich Linke zu töten. Wir warnen davor, dass hier eine parteigebundene Schlägertruppe aufgebaut wird, die im Sinne der klassischen Neonazi-Strategie zum Kampf um die Straße aufgerufen wird. Damit könnten gezielt Angriffe und Anschläge auf politische Gegner wie eine demokratische Zivilgesellschaft, PolitikerInnen und Journalisten weiter deutlich zunehmen. Wir haben es hier mit einer enormen Bedrohung zu tun, die nicht nur auf Individuen und Communities wirkt, sondern eine der größten Gefahren seit dem Bestehen der Bundesrepublik für die gesamte demokratische Gesellschaft ist. In dieser Situation muss es die oberste Priorität aller demokratischen Parteien sein, die Betroffenen zu schützen. Denn diese fühlen sich schon jetzt vom Rechtsstaat und der Politik im Stich gelassen. Insbesondere die letzten Wochen vor der Landtagswahl haben viele als einen Verrat erlebt. Während tausende Menschen vor den Wahlen von Nordhausen bis nach Sonneberg, von Altenburg bis nach Eisenach Demokratie und Menschenrechte wie das Recht auf Asyl mit dem Rücken zur Wand verteidigt haben, haben PolitikerInnen der einflussreichen demokratischen Parteien einen rassistischen Überbietungswettbewerb geführt, in dem extrem rechte Narrative und menschenrechtsfeindliche Forderungen übernommen worden sind. Es braucht deswegen jetzt ein klares Signal an die Betroffenen, dass sie in dieser für sie existenziellen Bedrohungslage nicht im Stich gelassen werden. Dafür rufen wir sowohl große Stiftungen, Unternehmen und Zivilgesellschaft als auch die demokratische Mehrheit und die Bundes- und Landesregierung dazu auf, einen Rettungsschirm für die Opferberatungsstellen, Asyl- und Migrationsberatung sowie zivilgesellschaftliche Demokratieprojekte zu spannen, deren Abschaffung das erklärte Ziel der AfD ist.
Auch in Sachsen sind die Ergebnisse nach den letzten Landtagswahlen natürlich erschreckend, wenn auch nicht ganz so drastisch wie in Thüringen. 30,6% für die AfD und noch zusätzlich 2,2 für die Freien Sachsen sind da schon deutlich. Zumal wir jetzt auch noch mit einem Wahlbetrugsskandal offenbar konfrontiert sind, wo nach aktuellen Berichten die Freien Sachsen sich Stimmen noch zusätzlich auf Wahlzetteln erschlichen haben. Auch das tatsächlich ein Novum und passt auch tatsächlich in das Bild einer extremen Rechten und deren Vorgehen. Insgesamt ist das Ergebnis natürlich wenig überraschend, vor allem wenn wir an die Kommunalwahlen von vor 3 Monaten denken. Die AfD stellt seither in allen Kreistagen und bis auf Leipzig auch in den Großstädten die stärkste Fraktion. Und auch die Freien Sachsen waren da flächendeckend eingezogen. Und dieses Bild zeigt sich jetzt natürlich auch wieder in dem detaillierteren Blick auf die einzelnen Wahlbezirke in Sachsen. Und es zeigt auch, dass es keineswegs eine Protestwahl ist, was an manchen Stellen doch immer noch wieder kolportiert wird, sondern es sind bewusste Entscheidungen für die AfD und für die Inhalte, für die sie steht. Diese politische Entwicklung ist seit Jahren sichtbar und nicht nur wir haben darauf seither hingewiesen und auch auf die Folgen aufmerksam gemacht. Wir haben es mit einer Verschärfung des gesellschaftlichen Diskurses zu tun seither, mit einer Rechtsverschiebung, mit Hass und Hetze. Im Internet, auf der Straße, in Arbeit, Ausbildung, Schule, im Privaten war und ist das spürbar. Wahrnehmbar sind seither Normalisierung rechter Narrative, Einstellungen und Positionen sowie eine rechte Raumnahme, insbesondere nochmal seit 2022. Auch darauf haben wir ja jährlich hingewiesen in unserer Statistikveröffentlichung. In den letzten 10 Jahren haben wir tausende Demos, Kundgebungen bis zu Pöbel- und Störaktionen von rechts gesehen. Von Pegida über die Anti-Asyl-Proteste 2015-16, Chemnitz 2018, die Corona-Zeit, Energiekrise-Demo, Antikriegs-Demo bis hin zu den Bauernprotesten, die in unter anderem Dresden stark von Freien Sachsen zwischendurch dominiert waren. Wir haben seit 2014 einen steten Anstieg rechter und rassistischer Gewalttaten erlebt, zuletzt knapp 250 Gewalttaten in Sachsen 2023. Wir haben mehrere Neonazi-Gruppen erlebt, die organisierte, gezielte Angriffe auf politische Gegnerinnen, Asylsuchende und Migrantinnen verübt haben und zum Teil als terroristische Gruppen verurteilt wurden. Ich erinnere an die Gruppe Freital, Old School Society, Freie Kameradschaft Dresden, Revolution Chemnitz. Wir haben die tödlichen Anschläge in Halle und Hanau gesehen. Wir haben Reichsbürger, Terrorgruppen, Verschwörungsideologen, völkische Siedler. Wir haben den gezielten Zuzug rechter Kader nach Sachsen, weil hier Potenzial gesehen wird. Wir sind hier wieder mit einer extrem rechten Jugendkultur konfrontiert, wie seit den 90ern nicht mehr. Berichtet wird auch von teils katastrophalen Zuständen, Situationen an Schulen. Und all das ist begleitet und befeuert und verbunden durch eine mehr und mehr erstarkende AfD. Das war auch schon 2019 zu sehen. Dieser Rechtsruck bringt aktuell ein krasses Selbstbewusstsein junger Neonazis hervor. Auch von Querschnittsrassisten und extrem rechts eingestellten Leuten, und zwar aller Orten. Das hat dazu geführt, dass wir es mit einem wirklich erweiterten Milieu von Tätern zu tun haben, was natürlich die Gefahrenzonen für alle Betroffenen rechter Gewalt und von Anfeindung extrem verschärft. Und statt offensiv gegenzuhalten, gab es von Anfang an bis heute immer wieder Verständnis, Lavieren, ein Zuhören und Dialogisieren bis zur Übernahme von Positionen, Inhalten und Forderungen, wie mein Kollege Herr Zobel ja gerade auch schon für Thüringen darauf aufmerksam gemacht hat. Auf eine Reaktion der Politik haben wir gehofft und sie gefordert. Zuletzt Anfang des Jahres zu Hunderttausenden, auch auf sächsischen Straßen und Marktplätzen, vom Dorf bis zur Großstadt. Sie kam kaum bis gar nicht. Zumindest nicht in der entschlossenen Form, wie es dringend geboten wäre angesichts der Gefahr für Menschen, die Gesellschaft und die Demokratie aktuell. Was waren und sind nun die Folgen? Wir haben Angriffe im Wahlkampf auf demokratische Parteien, Vereine, Initiativen und Gewerkschaften erlebt. Erinnert seid hier nochmal der schwere Angriff auf Matthias Ecke in Dresden im Mai vor der Europa- und Kommunalwahl. Ende Juli hat ein Mann in einem kleinen Ort bei Dresden namens Dohna ein Wahlkampfteam der Linken mit einem Schwert verfolgt. Am 1. August wurde ein Stand der Gewerkschaft angegriffen und der Gewerkschafter, der dahinter saß und die Position der Gewerkschaft nach vorne gebracht hat, wurde zusammengeschlagen. Wir haben Angriffe auf linke Jugendliche und ihre Treffs seit Monaten wiederholt, immer wieder in Bautzen auf den Jugendtreff Korti. Zuletzt auch da Mitte Juli mit einem Angriff auf Menschen, wo letztendlich ein Betroffener, der davor saß, angegriffen und geschlagen und getreten wurde. Innerhalb von 30 Sekunden war der Angriff vorbei. Kampfsport erprobt sind die Täter gewesen nach den Berichten. Auch das eine Situation in Bautzen, mit der wir jetzt mindestens seit 3 Jahren konfrontiert sind und immer wieder darauf aufmerksam machen. Wir haben erlebt, dass Ende Juli ein Kulturfestival in Zwickau abgesagt werden musste von der Kunstplantage, weil sich nach einer AfD-Kundgebung auf dem Hauptmarkt mindestens 30 junge Neonazis zusammengerottet hatten und geplant haben, das zu überfallen. Wir haben rassistisch motivierte Angriffe, wie zuletzt in Dresden, wo ein 6-Jähriger an der Straßenbahn von einem 38-jährigen Rassisten geschlagen wurde. Wir haben rassistisch motivierte Angriffe beim Lugauer Stadtfest erlebt, kürzlich. Das liegt im Erzgebirgskreis, da sind Menschen mit Migrationshintergrund umzingelt, bedroht und beleidigt wurden, dann auch aus dem Festzelt verwiesen wurden, um dann davor auch noch angegriffen und zusammengeschlagen zu werden. Und wir haben am 20. Juli eine Brandstiftung einer geplanten Unterkunft für Geflüchtete in Leipzig-Thekla gesehen. Wir erleben gerade Mobilisierungen und Bedrohungen gegen CSDs in bisher unbekanntem Ausmaß. In Bautzen haben sich 600 Neonazis zusammengerottet, um dagegen zu protestieren und auch zu versuchen, Teilnehmer zu attackieren. Es gibt strukturelle und institutionelle Angriffe auf politische Gegnerinnen, Vereine, Initiativen und Projekte gegen Kunst und Kultur, gegen Soziokultur, vor allem im kommunalpolitischen Raum. Ob uns das zukünftig auch im Land bevorsteht, wird sich zeigen. Weil, wenn wir ehrlich sind und realistisch, 30% AfD wird sich auch in Verwaltung und in staatlichen Institutionen bemerkbar machen. Rechte Narrative, Einstellungen und Positionen werden weiter normalisiert und gleichzeitig gestärkt. Anfeindungen und Bedrohungssituationen werden für betroffene Menschen noch mehr zum Alltag werden. Von Rassismus betroffene demokratische Zivilgesellschaft, die Demonstrantinnen von Anfang des Jahres, Aktivistinnen, die seit Jahren gegenhalten, Mitarbeiterinnen in Demokratie- und Integrationsprojekten, Frauen- und Gleichstellungsprojekten, fühlen sich im Stich gelassen und teils verraten. Der Vertrauensverlust ist tatsächlich groß. Das birgt aktuell die Gefahr, diese Menschen in Sachsen zu verlieren. Wegzug ist wie in Thüringen Thema. Den Rückzug von politischen Verantwortungsträgern haben wir in den letzten Wochen bereits gesehen. MdBs, die sagen, dass sie nicht mehr kandidieren werden. Bürgermeister, die ihr Amt niederlegen. Ein Landrat, der sein Amt niedergelegt hat. Diese Folgen müssen ernst genommen werden, und zwar mehr als bisher und tatsächlich wirklich intensiv angegangen werden. Wir stehen dafür weiter als Beratungsstelle zur Verfügung, auch als Verein. Aber wir brauchen dafür die Unterstützung und wir brauchen die Absicherung.
Natürlich blicken auch wir mit großer Sorge auf die bevorstehende Wahl. Die Umfragewerte für die AfD sind in Brandenburg hoch. Und in Sachsen und Thüringen waren die Ergebnisse ja auch weitestgehend konsistent mit dem, was ich vorher in den Umfragen ablesen ließ. Insofern müssen wir uns darauf auch einrichten, dass die AfD in Brandenburg Wahlerfolge verzeichnen wird. Gleichzeitig ist die Situation jetzt auch schon vor den Wahlen nicht in keiner Weise entspannt. Bereits seit letzten Jahr verzeichnen wir ein extrem hohes Gewaltniveau bei rechten Gewalttaten in Brandenburg. Wir haben 242 rechte Angriffe im vergangenen Jahr registriert. Das ist die höchste Zahl, die wir seit 2016 verzeichnet hatten. Und dieser Anstieg wurde insbesondere getragen durch eine Zunahme von Gewalttaten gegen Kinder, meist rassistisch motiviert, und gefährlichen Körperverletzungen, also Gruppenangriffen oder Taten mit einer hohen Gewaltintensität. Ein aktuelles Beispiel dafür wäre ein Angriff am 30.04. in Cottbus. Hier hat ein erwachsener Mann einen 16-jährigen Jugendlichen syrischer Herkunft mit einer Eisenstange niedergeschlagen und auf ihn eingeschlagen. Vorher hat ihn rassistisch beleidigt. Angriffe auf Kinder sprechen tatsächlich für einen enthemmten Vertreibungswillen der Täter. Wir haben bei rassistischen Taten zunehmend auch ganz explizit in Beleidigungen, in Aussagen verbalisiert, genau dieser Gedanke der Vertreibung, also Aufforderung, das Land zu verlassen, Aussagen, dass Deutschland nur für weiße Deutsche ist, aber auch immer mal wieder eine Bezugnahme zur AfD im Sinne von, wenn die AfD erstmal an der Macht ist, dann werdet ihr schon sehen. Sowas berichten uns Betroffene. Wir haben aktuell noch nicht ganz, ist unser Eindruck, das Eskalationsniveau bei rechten Gewalttaten, das wir in Sachsen und Thüringen jetzt kurz vor der Wahl und ja auch schon danach gesehen haben. Es ist allerdings von einer weiteren Zuspitzung auszugehen und brutale Gewalt, brutale rechte Angriffe im Wahlkampfkontext gibt es natürlich auch in Brandenburg. So wurde bereits im Kommunalwahlkampf in Schöneichel, das liegt kurz vor Berlin, zwei Wahlkampfhelfer der Partei Die Linke brutal angegriffen. Die waren eigentlich da, Plakate aufzuhängen, sind auf eine große Gruppe Jugendliche, die da am Marktplatz abhängt, würde ich jetzt mal sagen, getroffen von fast noch Kindesalter bis junge Erwachsene. War in dieser Gruppe alles vertreten. Und schon beim Plakate aufhängen wurden sie mit Aussagen konfrontiert. Wir hängen das Plakat hier eh sofort wieder ab. Wir wählen die AfD. Als das Plakat hing, wurde es entfernt auf den Hinweis hin, dass das A, eine Straftat darstellt und B, so nicht geht, ist es zum Angriff aus dieser Gruppe von etwa 20 bis 30 Personen gekommen. Dabei wurde unter anderem White Power gerufen, Zecken, wir kriegen euch. Die Wahlkampfhelfer wurden getreten und zu Boden gebracht und konnten wirklich nur mit Glück sich dann dieser Situation letzten Endes entziehen. Im Juli wurde eine Politikerin der CDU in Cottbus ebenfalls beim Plakatieren angegriffen. Seine schwarze Frau, die Tat war rassistisch motiviert. Sie wurde an den Hals gepackt und in den Nacken geschlagen. Ihr wurde gesagt, dass sie kein echter Mensch sei. Wir sehen in Brandenburg gleichzeitig auch, wie Herr Zubel das beschrieben hat und auch Frau Hübler für Sachsen, wir sehen auch hier schon seit langem ein Zusammengehen und ein Zusammenspiel zwischen der AfD und der militanten Rechten in Brandenburg. Das reicht hin bis zu einer nachweisbaren Verbindung von Hans-Christoph Berndt, dem Spitzenkandidaten der AfD, zu führenden Personen der verbotenen Widerstandsbewegung in Südbrandenburg, besser bekannt als Spreelichter, damals noch in Funktion seinem Verein Zukunft Heimat, der mehr oder minder in die Partei integriert ist. Wir haben diese Verbindung zwischen Partei und Straße, beziehungsweise zwischen Parlament und Straße. Das ist deutlich ablesbar in Brandenburg und dementsprechend sind wir auch da besorgt, dass sich Szenarien, wie sie Herr Zobel beschrieben hat, auch in Brandenburg abspielen können. Wir haben gleichzeitig ein total merklich großes Selbstbewusstsein der rechten Szene. Also das spricht sowohl aus Taten, wir hatten jetzt am vergangenen Wochenende einen Angriff bei einem Feuerwehrfest in Golm, das ist ein Ortsteil von Potsdam. Da haben Jugendliche, den, wie er mittlerweile genannt wird, Sylt-Song gesungen, also auf das Techno-Lied die Parole Deutschland den deutschen Ausländer rausgesungen. Da hat alleine das Kopfschütteln eines anwesenden Gasts dafür gesorgt, dass diese Gruppe Jugendlicher eben diesen Mann und seine Begleiter angegriffen haben. Ein Mann wurde so verletzt, dass er ins Krankenhaus verbracht werden musste. Und die Täter waren so selbstbewusst, dass sie einfach vor Ort geblieben sind. Also auch das spricht dafür, dass egal, ob es strafbewehrt ist oder nicht, das hat keinerlei abschreckende Wirkung mehr. Und die Menschen haben das Gefühl, rechte Täter, Angreifer haben aktuell das Gefühl, wirklich auch ohne Strafe solche Taten verüben zu können. Das Ganze hat natürlich auch eine andere Seite und das ist die Seite der Betroffenen, die wir begleiten. Und da ist das Bild von enormer Verunsicherung geprägt. Also wir haben immer wieder Anrufe auch von Beratungsnehmenden, die seit langer Zeit bei uns in Beratung sind, wo vielleicht akut eigentlich gerade gar nichts ansteht, die aber gerade in dieser Situation mit der Wahl und eigentlich auch schon seit dem Bekanntwerden der Deportationspläne der AfD bei dem Treffen in Potsdam Anfang des Jahres, auf die Demos folgten, sich wirklich nicht mehr sicher fühlen. Also es gibt ein klares Gefühl, dass Deutschland im Allgemeinen und Brandenburg im Speziellen kein sicherer Ort mehr für sie ist, für schwarze Menschen, für nicht deutsche Menschen, aber auch für Menschen aus der LGBTIQ-Community. Und man muss auch wirklich sagen, sie kriegen auch nicht entsprechende Signale aus der Landes- oder Bundespolitik, dass sie geschützt werden, dass ihre Interessen, ihr Leben in irgendeiner Form im Fokus steht, auch innerhalb dieses Wahlkampfs.
Ihr hört jetzt unser Gespräch mit dem Journalisten Dirk Labs.
Wir freuen uns sehr, dass wir heute mal wieder nach langer Zeit Dirk Labs hier im Podcast begrüßen dürfen. Hallo Dirk.
Hallo.
Es gibt einen wichtigen Anlass für dieses Gespräch mit dir, nämlich das neue Buch, was du mit Michael Kraske herausgebracht hast, Angriff auf Deutschland. Und es gibt natürlich einen grundsätzlichen Anlass, mit dir zu sprechen, nämlich die großen Wahlerfolge der AfD in Sachsen und Thüringen und deren Auswirkungen. Und ganz konkret wollen wir mit dir über eine sehr wichtige Frage sprechen, nämlich ihr habt ja für das Buch recherchiert vor Ort in Thüringen, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern über die Verbindung von militanten Neonazi-Gruppen mit der rechtsextremen AfD. Könntest du das anhand von Beispielen erklären, wie sich das vor Ort auswirkt?
Ja, sehr gern. Also das Positive dabei ist, dass die AfD, anders als man jetzt vermuten könnte nach den jüngsten Wahlerfolgen, keine unschlagbare Organisation hinter sich weiß. Ja, das ist also keine organisierte Massenbewegung. Wenn wir uns in Thüringen angucken, die haben ein paar mehr Mitglieder, so 1700, ein paar mehr Mitglieder als die FDP und weniger Mitglieder als die SPD in Thüringen. Das heißt, sie kann nicht so schnell mobilisieren, sie kann nicht aus dem Nichts große Veranstaltungen aus dem Boden stampfen. Und da kommen die Neonazis ins Spiel. Und die nutzt die AfD, teilweise organisiert, teilweise ist sie da nur Trittbrettfahrer, um eben in Orten wie Gera sozusagen diese Wut mitzunehmen. Und man gießt da also auch ganz bewusst Benzin ins Feuer. Man hat also keinerlei Kontrolle darüber, was die Neonazis da eigentlich machen. Also wir haben uns angeguckt, die Person Christian Klar, also ehemals Heimatschutz in Thüringen. Ich habe, glaube ich, mindestens 500 Seiten Polizeiakten über ihn gelesen, also so ein Kleinkrimineller und Neonazi, der den lokalen Protest anführt, auch enge Verbindungen nach Sachsen hat, immer wieder in Sachsen bei den Freien Sachsen auftaucht und umgekehrt. Und der hat also zum Beispiel regelmäßig große Veranstaltungen organisiert, Proteste gegen ein Heim für Flüchtlinge zum Beispiel. Und da springt die AfD dann drauf. Die organisieren das nicht selber, sondern lassen dann erst Christian Klar und dann Freien Sachsen reden und dann redet irgendwann AfD-Abgeordneter und wiederholt dieselben rechtsextremistischen Great Replacement-Theorien. Und das ist also zu beobachten, dass man sich das nicht so vorstellen darf, dass die AfD da immer die Kontrolle hat. Ja, das ist noch nicht, in Teilen ist es vielleicht so, aber in Teilen eben auch nicht. Das macht es aber nicht minder gefährlich.
Was heißt denn das ganz konkret zum Beispiel in Gera? Also diese fast wöchentlichen Demonstrationen und Aufmärsche, aber eben auch die Präsenz beispielsweise von Knockout 51 Aktivisten bei der Abschlusskundgebung des Thüringer AfD-Wahlkampfes. Wie wirkt sich das ganz konkret aus?
Es geht ja immer darum, die Öffentlichkeit, den öffentlichen Raum, die Öffentlichkeit und die Straße, jetzt mal ein bisschen platt gesagt, zu beherrschen. Und das schafft man eben. Man verbreitet natürlich dadurch ein Klima der Angst. Man schafft es eben mit gar nicht so vielen. Also es gibt manche Veranstaltungen, sind dann nur 200, 300 Rechtsextremisten, Querdenker und so weiter auf der Straße. Aber man schafft es eben, also komplett dieses Wutlevel hochzuhalten, was die Partei selber nicht schaffen würde. Das muss man ganz klar sagen. Und davon profitiert man eben. Man hat so diese ganze Zeit eine Spannung in der Stadt. Man zermürbt natürlich das demokratische Gegenüber. Ich habe es auch selber erlebt, wie sich dann so bürgerliche, wirklich auch vom Aussehen her bürgerliche Passanten denn den Demonstranten angeschlossen haben. Also man hat so eine ständige Mobilisierung und das verändert so eine Stadt natürlich. Das ist ja völlig klar. Und dann kann man auch beobachten, dass die Polizei nicht eingreift. Also jüngst ist ein Clip rumgegangen über einen Bild-Zeitungsreporter, der also beleidigt worden ist, da ich glaube auch in Thüringen, das war dieselbe Frau, hat das mit mir auch gemacht. Also man wird dann angespuckt und als korrupt und so beleidigt. Und die Polizei steht daneben und macht eben nichts. Und die macht eben auch nichts, wenn es wirklich, also Aufrufe zu Gewalt sind da keine Seltenheit. Also wir haben das ja jüngst erlebt, Christian Klar droht regelmäßig eigentlich Bloggern und Journalistinnen, ja, nicht gut verschleiert mit dem Tod. Und dieses Klima der Angst hilft nicht. Das ist ja genau das, was die AfD natürlich auch braucht und will. Und das schafft sie nur, also dieses Klima aufrechtzuerhalten, indem sie eben Neonazis und militante Rechtsextremisten mitnutzt und mit ihnen kooperiert.
Und jetzt ist ja die Frage, es geht ja zum einen um die Straßengewalt, die ja auch sich niederschlägt in den Angriffsstatistiken der Opferberatungsstellen, insbesondere in Ostdeutschland, aber eben nicht nur dort. Und es geht ja aber auch darum, dass AnalytikerInnen und ExpertInnen, so wie du, sagen, die AfD ist der parlamentarische Arm des deutschen Rechtsterrorismus. Und dafür gibt es ja auch Beispiele. Und ich habe, wenn ich es richtig gelesen habe, auch eine Reihe von Beispielen dafür in eurem Buch gelesen.
Genau, also wir haben uns das natürlich auch angeguckt, weil das ja immer so die Frage ist, sind sie auch militant? Ne? Also das ist dann immer so das, die letzte Hoffnung für Menschen, die die AfD verteidigen. Sie sind ja nicht militant oder beweist doch mal, dass sie militant sind. Jetzt gibt es den Fall von der ehemaligen Bundestagsabgeordneten und Richterin Malsak Winkelmann, die eben verhaftet worden ist, bei dem Reichsbürgerplot bewaffnet den Bundestag zu überfallen. Sie sitzt immer noch vor Gericht. Es gibt natürlich eine Menge AfD Abgeordnete, Politiker, die sich eben versucht haben oder tatsächlich bewaffnet waren. Und es gibt den Fall Nordkreuz. Und da, das ist tatsächlich neu, was wir in dem Buch schreiben. Man erinnert sich, das waren zum Teil Polizisten, zum Teil Ex-Politiker, Ex-Soldaten, die sich bewaffnet haben, die Munitionslager angelegt haben und Feindeslisten und Löschkalk und Leichensäcke gekauft haben, weil sie sich auf ihre Art auf den Tag X vorbereiten wollten, dass die viel engere Verbindung mit der AfD hatten als angenommen. Also die waren Mitglieder in der AfD, die waren Stammgäste als Mitglieder, viele der Kernmitglieder von Nordkreuz auf den AfD-Landesparteitagen. Sie haben AfD-Politiker geschult für den sogenannten Tag X. Man hat es natürlich verbrämter und getarnt dargestellt. Also natürlich gibt es einfach eine große Strömung in der AfD, die wirklich davon ausgeht, auch Höcke hat es jüngst wieder gesagt, dass irgendwann der Bürgerkrieg kommt. Das ist ja die Grunderzählung auch in der rechtsextremistischen Szene. Irgendwann kommt der Bürgerkrieg, entweder von allein oder ausgelöst, und da müssen wir bereit sein und so weiter. Und das ist, man tut das oft so ab. Also wenn ich das mal so sagen darf, im Mainstream dann lächelt man immer so, das klingt so spinnert. Aber das ist eine der Grundüberzeugungen vieler AfD-Akteure. Das muss dann einfach klar sein. Und da das so ist, schaut man sich um nach Waffen, überlegt man, was ist mit Training, und hat eben Kontakte zu anderen militanten Rechtsextremisten, die auch belegt sind und die auch besorgniserregend sind. Aber man hat so das Gefühl, all das reicht nicht. Ne? Also unser Punkt mit dem Buch war, dass wir sagen, okay, wenn ihr, vielleicht wollt ihr alle kein Verbot, aber lest das Buch. Und wenn ihr danach noch sagt, die Partei ist nicht gefährlich, dann ist es halt so eure Meinung. Aber ich glaube, zu dem Schluss kann man gar nicht kommen, weil es einfach zu viele Verbindungen gibt, weil der Plan zu klar ist. Und bislang lässt man sich noch viel zu leicht blenden von dieser wirklich nur sehr dünnen bürgerlichen Schicht, die man da in den öffentlich-rechtlichen Talkshows vor allem zur Schau stellt.
Das ist ja auch ein gutes Stichwort. Du hast es schon gesagt, die Frage des Verbots. Zu welchem Schluss kommst du dann? Was müssen wir alle über diese Frage wissen? Warum plädiert ihr in eurem Buch für ein AfD-Verbot?
Also zunächst mal war unser Ausgangspunkt tatsächlich so, dass wir neutral waren. Also ich glaube, wir beide waren noch eher dagegen, also bevor wir richtig in die Recherchen eingestiegen sind, eben aus den genannten Gründen. Es ist kein Allheilmittel, es dauert lange, es kann ungeahnte Konsequenzen haben und so weiter. Aber da geht man immer davon aus, dass der Schaden erst entsteht, wenn die Partei irgendwann an der Macht ist. Aber der Schaden entsteht eben schon jetzt. Und das zeigen wir relativ detailliert in dem Buch eben nach, dass man sich angucken muss, okay, das eine ist, sind diese Verbindungen zu den Militanten, also dass sie selber militant sind, aber auch Verbindungen zu rechtsextremistischen Akteuren. Okay, die könnten sie auch anderweitig haben. Aber einer der Hauptpunkte ist eben die Finanzierung der rechten Szene. Es ist überhaupt nicht klar, glaube ich, der Öffentlichkeit, wie viel Geld alleine über die Mitarbeiterstäbe der AfD in den diversen Parlamenten in die rechte Szene fließt. Und dieses rechte Ökosystem, dem wir uns jetzt gegenüber sehen, das muss man ja auch klar sagen, einer der Gründe, warum viele Botschaften nicht durchdringen, ist ja dieses rechte Ökosystem plus Twitter, also jetzt X, von einem letztendlich Rechtsradikalen dominiert. Also es ist wirklich eine Phalanx. Und dieses rechte deutsche Ökosystem wurde eben hauptsächlich auch von AfD-Mitarbeitern mit aufgebaut, die sich durch das Geld, durch das Gehalt und auch durch die Deckung, also man ist ja auch einigermaßen gedeckt, wenn man im Parlament mitarbeitet für einen Abgeordneten, professionalisieren konnten. Und das geht ständig so weiter. Und je mehr Erfolg sie haben, desto mehr Steuergelder kriegt diese Szene. Und das ist also wirklich völlig grotesk, dass man das zulässt. Und man muss dazu sagen, die Rechtsprechung ist eindeutig. Dass also natürlich, wenn man sich die jüngsten Urteile anguckt, zum Beispiel vom Oberverwaltungsgericht in Münster, wo es darum geht, ging, ob das Bundesamt für Verfassungsschutz die AfD weiter beobachten darf und die JA und so weiter, dass sie das natürlich darf, weil es massig Anhaltspunkte und schon Beweise gibt, dass diese Partei rechtsextremistische Bestrebungen hat. Jetzt muss man sich also angucken, und die Krux ist sozusagen, im Grundgesetz gibt es keine Verpflichtung, eine verfassungsfeindliche Partei zu verbieten. Da steht können, man kann sie verbieten, man muss sie nicht verbieten. Das ist also der Knackpunkt. Das heißt, die Entscheidung, dieses Verbotsverfahren anzustoßen, das kann ja entweder Bundesregierung, Bundesrat oder Landesregierung, das ist sozusagen ein politischer Impuls, der gesetzt werden muss. Und dann wird es juristisch. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es dieses Verbotsverfahren sozusagen, dass man es jetzt in die Hände eines Gerichts übergeben muss, dass man dem Rechtsstaat trauen muss. Wenn das Bundesverfassungsgericht dann nach 2-3 Jahren sagt, es gibt kein Verbot und das so begründet wie damals bei der NPD, dann ist das der Rechtsstaat. Aber dieses jetzt, das den Meinungen von der Gesellschaft zu überlassen, das merkt man ja in jeder Talkshow, das ist so eine Meinungsgeschichte geworden ist, ob man jetzt die AfD verbietet oder nicht, oder dass man auch merkt, dass die Diskussion gar nicht geführt wird, weil sie Angst, im Hintergrund diese Angst mitschwingt, dann werden die ja noch stärker. Also dann kriegen die nächstes Mal 40%. Das ist alles aus demokratischer Sicht inakzeptabel und so war es tatsächlich auch nicht gemeint. So ist wehrhafte Demokratie nicht gemeint. Und das Paradoxon ist, selbst wenn 90% Leute in Thüringen die AfD wählen würden, könnte man sie immer noch verbieten. Das muss man sich einfach klar machen. Aber dafür braucht es halt einen transparenten Dialog und man muss die Öffentlichkeit, das wird mir mit jedem Tag klarer, viel intensiver und häufiger mit den Fakten über die AfD konfrontieren, nur das geschieht nicht. Wir haben eine komplette Zweiteilung zwischen investigativem Journalismus, der gut funktioniert, also was ich, Monitor, Frontal, Spiegel, es gibt so viele Kollegen, die dazu arbeiten, Korrektiv, wir erinnern uns, und dann sozusagen die Talkshows, die Nachrichtensendungen, wo wirklich das überhaupt keinen Niederschlag findet, wo die AfD komplett normal behandelt wird. Das ist sozusagen diese Diskrepanz, die wir gerade haben. Also ich glaube, dass die Kollegen, die die Tagesschau und so machen, ohne ein Verbotsverfahren niemals das Wort rechtsextremistisch in den Mund nehmen würden. Viele von denen. Sondern sie fangen wieder an zu sagen, die Partei ist rechtspopulistisch. Was ich auch interessant finde. Das ist ein neuer Trend seit den gewonnenen Wahlen. Das heißt, die AfD gewinnt auf gerade sehr, sehr vielen Ebenen und da müssen wir etwas entgegenstellen. Und ein nächster Grund ist, dass man einen Großteil der AfD-Wähler eben nicht mehr erreicht. Also dieser Wunsch, dass man nur lange genug diskutiert oder die Wünsche dieser Wähler erfüllt und lange genug gegen Migranten hetzt und dann irgendwann wählen die nicht mehr die AfD, ist ein völliger Irrglauben. Das ist eine sehr gefestigte, das zeigt eine Studie nach der anderen, das ist eine sehr gefestigte, inzwischen in Teilen rechtsextremistische Wählerschaft. Und die darf man nicht stärker werden lassen und organisierter werden lassen, schon gar nicht mit Steuergeldern. Aber ich glaube, der Weg dahin ist sehr viel weiter, als wir alle gedacht haben.
Was können wir alle tun? Was muss jetzt passieren?
Naja, also ich glaube, das ist völlig in Ordnung, dass momentan alle so ein bisschen geschockt sind und frustriert sind und so weiter. Aber ich glaube, aus der Haltung muss man relativ schnell raus. Und ich glaube, das, was momentan uns alle nervt, diese Schnelllebigkeit der Zeit, ist eben auch wird auch unsere, also uns jetzt als die progressiven Kräfte auch uns helfen, weil nach der Wahl in Brandenburg sieht die Welt in 2 Wochen später schon wieder ganz anders auf. Und dann muss ein politisches Ziel her. Also dieses abstrakt Diskutieren über die AfD muss zu Ende sein. Das Ziel muss sein, wir müssen über ein Verbotsverfahren diskutieren. Man kann ja gerne offen daran gehen, aber man muss jetzt mit einem klaren Ziel in diesen Konflikt gehen. Und das fehlt bisher. Das fehlte ja auch bei den Großdemonstrationen. Da wurde man so allgemein gegen Rechtsextremismus. Das ist okay und ehrenhaft und so weiter, aber es gab ja keine politische Forderung. Und was es jetzt braucht, ist Struktur und eine politische Forderung. Und es muss auch koordinierter eigentlich laufen. Und man merkt natürlich, dass so toll das ist, also wir kriegen das ja auch mit, wir machen dann Lesungen, Diskussionen im weitesten Sinne der Zivilgesellschaft. Das ist natürlich dann alles lokal organisiert und es fehlt so ein bisschen die gemeinsame Stimme. Und wenn diese gemeinsame Stimme fehlt, dann ist es auch, um das jetzt mal pauschal zu sagen, ist es für die Politik eben auch möglich, mehrere Millionen Menschen zu ignorieren. Und rein politisch ist es eben so, dass man, glaube ich, denkt, naja, diese Leute, die auf der Straße wählen, die wählen am Ende Grün oder SPD oder sonst wen, denen müssen wir auch nicht entgegenkommen. Und ich glaube, das muss man jetzt auch rüberbringen, dass das ein großer Irrglaube ist. Ich glaube, wir kommen ja gerade an viele Grenzen, journalistische Grenzen, politische Grenzen, parteipolitische Grenzen. Und das muss uns halt klar sein. Das bedeutet natürlich auch, dass es eine große, komplexe Diskussion ist.
Ich würde dir jetzt wirklich noch eine letzte Frage stellen, weil es ganz schön schwer ist für sehr viele Menschen, gerade optimistisch und mit so einer hoffnungsvollen Haltung auf die nächsten Monate und auf das kommende Jahr zu schauen. Und die Frage an dich wäre, Siehst du irgendwo ein positives Signal, eine Entwicklung, die uns alle vielleicht auch mit so einer bisschen Ermutigung aus diesem Podcast entlässt?
Ja, also einmal, also komisch, dass es jetzt klingt, wir sitzen an einem längeren Hebel als progressive Kräfte und als demokratische Kräfte und wir sind in der Mehrheit. Das darf man niemals vergessen, weil die sozusagen, das natürlich medial jetzt so rüberkommt, als sei alles aussichtlos und so, aber man ist immer noch in der Mehrheit. Man ist ja sogar in Ostdeutschland in der Mehrheit, wenn man jetzt mal BSW ein bisschen einklammert. Das heißt, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wir haben auf Bundesebene vergleichsweise natürlich auch komplizierte Verhältnisse, aber stabilere Verhältnisse, was jetzt so Mehrheiten anbelangt und so, als jetzt bei den jüngsten Wahlen. Das heißt, da läuft, kann man sich ja angucken, auf Schwarz-Grün oder Schwarz-Rot hinaus. Insofern ist dieses ganze Theater von jemandem wie Merz nicht so ganz zu verstehen. Das ist ja relativ eindeutig so. Und das ist ja auch eine Chance, weil dann, wenn diese Ruhe muss man dann nutzen, um eben gegen zum Beispiel die AfD vorzugehen und um eben einen transparenten, offenen Dialog über Migration zu führen. Also es kann halt nicht sein, dass diese ja auch wahnsinnige Leistung von diesem Land, so viele Menschen aufzunehmen, dass man sich dafür jetzt schämt. Und die Menschen, die ihre ganze Energie und Kraft da reinstecken, wie, weiß ich, ein Freund von mir, der Flüchtlingen Deutsch beibringt, die fühlen sich alle so, als wenn sie was Illegales machen. So ist es nicht. Und das müssen wir wieder umkehren und diese positive Energie auch daraus ziehen und eben nie vergessen, dass man in der Mehrheit ist, auch wenn sich das nicht so anfühlt. Und man ist wirklich in der stärkeren Position. Nur man muss halt anfangen, die Mittel, die man hat, auch zu nutzen. Weil ihr alle wisst, dass die rechte Szene eigentlich nur eine Sprache versteht. Und das ist um die Sprache der Stärke, des sich durchsetzen. Und eben nicht zugucken und warten, bis sie noch größer wird. Und dann sieht man eben auch, dass viele dieser Akteure eben auch nicht die mutigsten Menschen sind. Das sind eben Feiglinge. Und das sieht man ja auch bei der AfD ganz genauso. Ja? Auf Druck reagieren die nicht gut. Und dieser Druck muss aber nun auch mal ausgeübt werden. Und wir müssen Druck machen auf die Handlungsträger, dass das passiert. Und das können wir aber. Also da würde ich nicht zu sehr den Kopf hängen lassen.
Wir haben euch auch für diese Folge einiges zum Weiterinformieren in den Links zum Podcast zusammengestellt. Natürlich als erstes nochmal die Empfehlung für das Buch, über das wir gerade schon einiges gehört haben, Angriff auf Deutschland, die schleichende Machtergreifung der AfD von Dirk Labs und Michael Kraske. Außerdem haben wir euch erneut die Studie des VBRG verlinkt, in der es um Gewaltbereitschaft von AfD-AnhängerInnen geht.
Und dann haben wir tatsächlich ausnahmsweise auch eine Empfehlung für eine Ausstellung und Installation. Alle von euch, die entweder in München oder Umgebung wohnen oder dort zufällig hinreisen, besucht das NS-Doku-Zentrum und dort die Installation der Künstlerin und Überlebenden des Halle-Attentats, Taja Feldmann. Wir sind hier mit Stimmen und Forderungen von Überlebenden rassistischer, rechter und antisemitischer Anschläge und Tötungsdelikte aus den vergangenen 4 Jahrzehnten. Es ist wirklich sehr lohnenswert und es ist natürlich auch ein konkretes Zeichen der Solidarität, gerade in Anbetracht des antisemitischen Anschlags des jüngsten in München, aber auch in Anbetracht des bevorstehenden Jahrestags, des 5. Jahrestags. Des antisemitischen, rassistischen und misogynen rechtsterroristischen Anschlags in Halle und Widersdorf.
Und natürlich wollen wir euch auch noch einmal auf vergangene Podcast-Folgen von uns hinweisen, beispielsweise die Folge 47, der Brandstifter-Effekt, rechte Gewalt, AfD und die Berichterstattung, denn wir sprechen ja bei Weitem nicht das erste Mal in diesem Podcast über das Thema und da könnt ihr auch noch mal ein paar ältere Folgen erneut hören. Wir bei NSU Watch sind auf eure Unterstützung angewiesen. Wenn ihr euch vorstellen könnt, einmalig oder regelmäßig für uns zu spenden, findet ihr alle Informationen dazu auf nsu-watch.info/spenden, aber natürlich auch in den Links zum Podcast. Wir wissen natürlich, dass nicht alle spenden können oder wollen. Wir freuen uns aber genauso, wenn ihr unseren neuen Newsletter abonniert und wenn ihr diesen Podcast euren Freunden und Freundinnen weiterempfehlt. Und auch der VBRG ist mit seinem Opferfonds auf Spenden angewiesen und dazu hört ihr jetzt einen kurzen Trailer.
Opferhilfefonds.de. 8 Menschen werden hier in Deutschland im Durchschnitt pro Tag Opfer rechter Gewalt. Das sind 2.688 Menschen pro Jahr. Für alle von ihnen hat das Folgen. Körperlich, seelisch, materiell. Wir lassen Betroffene rechter Gewalt nicht allein. Mit dem Opferhilfefonds unterstützen wir, wenn Geld gebraucht wird. Zum Beispiel für Anwaltsrechnungen, Medizin, Sicherheitsvorkehrungen, Fahrtkosten. Und manchmal auch den Grabstein. Um helfen zu können, brauchen wir deine Spende. Aktuell dringender denn je, denn die Angriffszahlen steigen. Spende jetzt, wenn du Betroffene rechter Gewalt wirksam unterstützen möchtest. Opferhilfefonds.de. Jeder Euro zählt.
Wir sitzen natürlich schon an den nächsten Folgen und wollen uns in der nächsten Zeit beispielsweise mit dem 5. Jahrestag des antisemitischen, rassistischen und misogynen Anschlags von Halle und Widersdorf beschäftigen, aber auch mit rechten und rassistischen Sprengstoff- und Brandanschlägen und dem Anstieg von antimuslimischem Rassismus. Ja, und bis zu diesen Folgen findet ihr uns wie immer im Netz nsu-watch.info und verband-brg.de. Wir sind auf diversen Social-Media-Plattformen zu finden, @nsu-watch und @rechte_gewalt. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Heike.
Tschüss, Caro, und tschüss an alle.